Deutschlandfunk Interview. Möglicherweise müssen die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der Europäischen Union nachsitzen. Ratspräsident Antonio Costa hat jedenfalls angekündigt, den Gipfel erst zu beenden, wenn eine Einigung auf die Finanzierung der Ukraine-Hilfe gefunden wird. Die Regierungen der EU verhandeln seit Monaten über die Nutzung russischer Vermögen. In der vergangenen Woche wurde mehrheitlich beschlossen, die rund 200 Milliarden Euro in Europa langfristig einzufrieren. Als mögliche Voraussetzung für ein Reparationsdarlehen an die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro, das mit den russischen Geldern abgesichert werden soll. Das hatte die EU-Kommission vorgeschlagen. Ungarn und die Slowakei lehnen das ab. Die italienische Regierung möchte, dass Russland die Kosten seines Überfalls tragen muss, macht aber rechtliche Bedenken geltend. Unser Europakorrespondent Klaus Remme.
Die Lage ist vertrackt. Es gibt Gewissheiten, darunter die, dass die Ukraine in wenigen Monaten vor dem Staatsbankrott steht. Der Internationale Währungsfonds hat mit Blick auf Kiew für die nächsten beiden Jahre einen Finanzbedarf von 137 Milliarden Euro errechnet. Zwei Drittel davon will die EU abdecken. Wie? Darüber wird heute gestritten.
Ich bin ein Optimist, wir werden eine Einigung finden,
sagt Luc Frieden, heute Morgen Regierungschef in Luxemburg, als er im Brüsseler Ratsgebäude eintraf. Theoretisch liegen zwei Optionen auf dem Tisch. Die erste, gemeinsame europäische Schulden, abgesichert durch den EU-Haushalt, erfordert Einstimmigkeit, die nicht vorhanden ist. Um die zweite Option wird seit Oktober heftig gerungen. Vor allem Belgiens Widerstand gegen eine Verwendung der gesperrten russischen Zentralbankgelder für die Ukraine ist von Belang. In Belgien liegen davon über 180 Milliarden. Der Bundeskanzler hat sich festgelegt und wirbt wie kein anderer für diese zweite Option. Friedrich Merz, heute Morgen in Brüssel.
Wir stehen im Grunde vor der Wahl, europäische Schulden oder russisches Vermögen einzusetzen für die Ukraine. Und da ist meine Meinung klar. Wir müssen das russische Vermögen nutzen. Im Übrigen, es ist ja schon seit einer Woche jetzt endgültig immobilisiert. Das heißt, Russland kann ohnehin auf diese Vermögenswerte nicht mehr zurückgreifen. Und dann sollten wir sie so, wie die Kommission es vorgeschlagen hat, auch nutzen, nämlich mit einem entsprechenden Darlehen, sodass wir die Ukraine dann, wenn es notwendig ist, auch für die nächsten zwei Jahre unterstützen können.
Es gibt nachvollziehbare Argumente für seine Position. Sie ist realistisch, denn sie erfordert lediglich eine qualifizierte Mehrheit in der EU. Sie würde keine Zinskosten verursachen, weder für die EU noch für die Ukraine. Und endlich würde der Aggressor für seine Zerstörung bezahlen, nicht die europäischen Steuerzahler. Merz hat Verbündete. Donald Tusk, der polnische Regierungschef, schaut vor allem auf die damit verbundene Stärkung der Ukraine.
Now we have a simple choice. Either money today or blood tomorrow. And I am not talking about Ukraine only, I am talking about Europe.
Wir stehen vor einer einfachen Wahl. Geld heute oder Blut morgen, so Tusk. Er rede dabei über Europa. Jeder Staats- und Regierungschef müsse seiner Verantwortung jetzt gerecht werden. Entschiedenster Widerspruch kam von Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten. Für ihn ist schon die Idee an sich so wörtlich dumm.
There are two countries which are in war, yeah? And European Union would like to take away the money of one of the warring parties and then to give it to another one. It's a marching into the war.
Da gibt es einen Krieg zwischen zwei Ländern und die EU nimmt dem einen Geld weg und gibt es dem anderen. So gibt's erst recht Krieg, sagte Orban. Der belgische Premier habe recht, die EU sollte das nicht tun. Seit Wochen wird der angesprochene Bart De Wever von beiden Seiten bearbeitet. De Wever sieht auch jetzt noch unkalkulierbare Risiken und fürchtet russische Vergeltungsmaßnahmen gegen Belgien. Deshalb seine Forderung nach unbegrenzten Garantien der EU-Partner. Selbst bei bestem Willen werden diese nicht unbegrenzt ausfallen. Viktor Orban hält die Diskussion ohnehin für müßig. Die Unterstützung fehlt, das Ding ist gestorben, so tönte er am Morgen in Brüssel.
I think it's killed, it's dead end, it's over, there is no sufficient high level number of support behind.
Andere, wie der Kanzler und auch die EU-Außenbeauftragte Kallas, sehen die Erfolgschancen bei 50-50. Und Ratspräsident Costa sagt, ohne eine Lösung für die Ukraine 2026 und 2027 gehen wir hier nicht nach Hause.
We will work on this during today, if it's necessary. Tomorrow we will never leave this council without a final decision to ensure the financial needs of Ukraine for 2026 and 2027.
Klaus Remme berichtete. Zu den dienstältesten Abgeordneten des Europäischen Parlaments gehört der CSU-Politiker Markus Ferber. Mit ihm habe ich am Vormittag das folgende Gespräch geführt. Guten Tag, Herr Ferber.
Schönen guten Tag, Herr Heinemann.
Herr Ferber, mit welcher Entscheidung zu den eingefrorenen russischen Geldern rechnen Sie?
Ich gehe schon davon aus, dass es jetzt am Ende möglich ist, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union einen Beschluss fassen können, die eingefrorenen Gelder nutzbar zu machen. Wenn wir sehen, dass auf der anderen Seite schon Amerika plant, wie man diese Gelder andersweitig verwenden kann, sind wir auch ein bisschen unter Druck. Und insofern sollten wir das in unserem Interesse machen, was in Europa eingefroren ist. Die Amerikaner haben ja auch Gelder in den USA eingefroren.
Welche Sicherheit könnte die EU Belgien geben, wo der größte Teil der russischen Gelder lagern?
Ich glaube, man muss erstmal analysieren, wie hoch müssen die Sicherheiten überhaupt sein. Hier wird ziemlich hart gepokert von der belgischen Seite. Die Wahrheit ist natürlich schon, dass ein Zentralverwahrer, Euroclear ist ja keine Bank, sondern ein sogenannter Zentralverwahrer, unter einer anderen rechtlichen Bedingung arbeitet wie eine Bank. Also dass hier gleich die Geldwertstabilität, das Vertrauen in den Kapitalmarkt Europas erschüttert wird, das kann ich nicht nachvollziehen. Da wird auch sehr viel Propaganda verbreitet, leider auch von Russland gegenüber einer Reihe von Mitgliedstaaten, die hier versuchen, auf die Bremse zu treten. Auf der anderen Seite verstehe ich die belgische Seite auch, weil für einen solchen Zentralverwahrer muss zunächst mal Belgien dann haften, wenn es zu Ausfällen kommt. Und insofern wird man hier einen Kompromiss suchen müssen. Und das ist über den EU-Haushalt und über Zusagen der Mitgliedstaaten, da notwendige Mittel gegebenenfalls dann auch zu aktivieren. Da geht es ja auch nur wieder um Sicherheiten, nicht um reale Geldflüsse. Ich glaube, das ist am Ende auflösbar.
Kritikerinnen und Kritiker führen das Prinzip der Staatenimmunität ins Feld. Halten Sie die von der Kommission vorgeschlagene Verwendung der russischen Gelder für rechtlich wasserdicht?
Rechtlich wasserdicht können wir nur sagen, wenn wir am Ende höchstrichterliche Urteile haben. Aber die Wahrheit liegt natürlich schon in einer anderen Ebene. Russland hat, als sie die Krim annektiert haben, viel Vermögen aus Europa, auch aus USA, abgezogen. Nachdem damals nichts eingefroren wurde, 2014, war Russland etwas lockerer, ich sag's wirklich mal so, und hat nicht dafür Sorge getragen, vor Beginn des Krieges, des Überfalls auf die Ukraine, Gelder in Sicherheit zu bringen, weil sie gedacht haben, die Europäer, die Amerikaner werden nichts tun, wir haben die Assets jetzt eingefroren. Und dass man diese Assets auch nutzbar macht, war immer unbestritten. Ich habe selber die Vorschläge schon vor fast 2 Jahren eingebracht. Deswegen verwenden wir ja heute schon die Zinserlöse aus diesen Vermögen, um der Ukraine zu helfen. Und dass wir das jetzt in einem Art vorgezogenen Reparationskredit der Ukraine zur Verfügung stellen, findet ja auch die breite Unterstützung bei den Bürgerinnen und Bürgern. Auf der anderen Seite, die Kapitalmärkte reagieren überhaupt nicht nervös. Es ist nicht so, dass Einlagen auch von anderen Staaten in der Europäischen Union abgezogen worden wären. Die Märkte sagen mir, das ist eingepreist. Das heißt, es würde eher die Märkte überraschen, wenn wir diese russischen Vermögenswerte nicht nutzen würden.
Unbestritten, wie Sie gerade gesagt haben, ist es aber nur politisch, nicht unbedingt rechtlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Rechtlich ist die Frage natürlich schon zu beantworten, wie weit geht dieser Immunitätsschutz, der für Staatsgelder vorhanden ist. Es handelt sich ja hier um Einlagen im Wesentlichen der russischen Zentralbank. Insofern unterliegen die grundsätzlich der Immunität. Auf der anderen Seite ist auch jedem klar, dass Russland am Ende den Wiederaufbau der Ukraine in irgendeiner Form zu bezahlen hat. Und deswegen sind diese Assets ja auch frühzeitig eingefroren worden. Und wenn ich mir den ersten Entwurf des Friedensplans der USA anschaue, der wohl mit Moskau verhandelt wurde, ist selbst da darüber gesprochen worden, diese Gelder freizusetzen und nicht Russland zurückzuführen. Insofern gibt es ja auch von Russland durchaus das Eingeständnis, dass sie diese Gelder als verloren sehen müssen.
Mhm. Herr Ferber, eine Abstimmung mit Mehrheit wäre möglich. Wäre eine Regelung gegen den Willen der belgischen Regierung politisch zu verantworten?
Ja, das sind zwei Paar Stiefel, ja. Was juristisch möglich ist, was politisch möglich ist. Juristisch ist es möglich. Das hat man jetzt sichergestellt durch den Beschluss, dauerhaft diese Mittel einzufrieren und nicht bis zum Kriegsende oder zu irgendeinem anderen Datum. Damit ist die Voraussetzung geschaffen, das auch mit qualifizierter Mehrheit zu beschließen. an der wird gearbeitet. Die gäbe es auch ohne Belgien, aber man sollte die belgischen Überlegungen und Sorgen durchaus ernst nehmen und da auch Antworten finden. Da ist in den letzten Tagen viel verhandelt, viel gesprochen worden, da ist man schon sehr weit gekommen. Am Ende muss die finale Entscheidung von den Staats- und Regierungschefs getroffen werden und ich bin schon optimistisch, dass wir eine Lösung finden, der Belgien auch zustimmen kann. Das würde die Sache doch deutlich erleichtern.
Sie sind einer der dienstältesten Europaabgeordneten und überblicken sehr viele EU-Gipfel mit schwieriger Ausgangslage. Wie wird während solcher Gipfel Überzeugungsarbeit geleistet?
Ja, das muss man sich wirklich so vorstellen wie auf dem Schulhof. Entschuldigung, wenn ich das mal so hart sage. Da entsteht schon eine gewisse Gruppendynamik. Und wenn man dann auch das Gefühl hat, man ist wirklich isoliert, dann überlegt man sich schon, fühle ich mich in der Gruppe noch wohl? Und die werden sich ja im nächsten Jahr auch wieder mehrmals treffen. Und da will man ja auch nicht nur der Außenseiter am Schulhof sein. Das funktioniert, ja, man muss sich es wirklich so vorstellen. Mit vielen Gesprächen, auch mal Unterbrechungen, wo ein paar auf die Seite gehen. Können wir nicht so machen. Was brauchst du noch, dass du gesichtswahrend rauskommst? Es werden viele Brücken gebaut und am Ende muss die eine Brücke so stabil sein, dass man gemeinsam drüber marschieren kann.
Wobei es auf dem Schulhof in der Regel wenigstens eine Aufsicht gibt, das müsste man noch dazu sagen. Gut.
Ja, die gibt es bei uns auch, die heißt Kommission.
Von der Kommission. Herr Werber, wir wollten noch ein anderes Thema ansprechen. Sie sind Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft des Europäischen Parlaments. Der Bundeskanzler möchte gern eine Entscheidung jetzt auch in Brüssel über das Mercosur-Handelsabkommen herbeiführen. Frankreich und Italien haben da Bedenken angemeldet mit Blick auf landwirtschaftliche Einfuhren, außerdem Polen und Ungarn. Könnte sich die EU, mal so rumgefragt, einen Verzicht auf dieses Abkommen leisten?
Wir sollten es uns nicht leisten. Es ist ja nicht die Frage, können wir uns ökonomisch oder politisch das leisten, sondern wir müssen uns schon mal ein bisschen nach der Decke strecken. Die Zeiten, wo alle automatisch Verbündete sind, wo Märkte selbstverständlich offen sind, wo wir exportieren können, wie wir nur wollen, die Zeiten sind vorbei. Das Mercosur-Abkommen würde die Chance bieten, einen großen gemeinsamen Markt von 700 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern, von 700 Millionen Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen, mit riesigen Optionen für uns, auch für unsere Landwirtschaft. Ich verweise darauf, ich habe auch das schöne Allgäu zu vertreten im Europäischen Parlament. Wir haben mit Kanada mittlerweile viel mehr Export, insbesondere von Milchprodukten, Käseprodukten, als in der Vergangenheit zu unseren Gunsten mit deutlichen Handelsbilanzüberschüssen. Ähnliches erwarte ich auch für den Mercosur-Raum. Wir haben gestern Nacht mit den Mitgliedstaaten noch die Schutzmechanismen für unsere Landwirtschaft beschlossen in 10 Verhandlungen. Also wir haben uns selber auch vorbereitet auf mögliche Herausforderungen. Wir haben jetzt 25 Jahre verhandelt, fast die ganze Zeit, wo ich im Europaparlament bin, haben wir Mercosur verhandelt. Jetzt ist wirklich das Ganze reif und wir sollten den südamerikanischen Raum weder den Amerikanern mit ihren Militärinteressen noch den Chinesen mit ihren Rohstoffinteressen überlassen. Ich glaube, die Europäer sind der richtige Handelspartner für diesen Wirtschaftsraum.
Wie könnte man Frankreich, Italien, Polen und Ungarn entgegenkommen?
Wir haben alles getan, um ihnen entgegenzukommen. Deswegen jetzt noch ganz kurzfristig, wie gesagt, heute Nacht die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen zwischen Parlament und Mitgliedstaaten. Schutzmechanismen für die Landwirtschaft. Jetzt ist alles getan. Jetzt muss man auch mal bereit sein zu springen.
Wie stünde, Herr Ferber, die Europäische Union da, sollte es weder bei den russischen Geldern noch bei dem Mercosur-Abkommen eine Einigung geben?
Ja, wie ein nasser Pudel. Was soll ich sagen? Europa würde sich selber schwächen als internationaler Akteur. Wir verhandeln ja Freihandelsabkommen auch mit anderen Wirtschaftsräumen zurzeit, mit Indien, mit Indonesien, mit Malaysia, um mal nur ein paar Partner zu benennen. Die werden natürlich auch schauen, kann man mit Europa überhaupt glaubwürdig verhandeln? Stehen die am Ende zu dem, was man ausgehandelt hat? Oder kommt da jeden Tag eine neue Forderung und am Ende sagen sie doch nein? Da waren wir nicht mehr ernst genommen und Ukraine, wir werden am Ende belämmert dastehen. Entweder müssen wir dann die Hilfe für die Ukraine einstellen oder wir müssen andere Finanzierungswege aus den nationalen Haushalten finden. Da wünsche ich jedem viel Spaß. Auch da hat Amerika klar gesagt, sie liefern zwar Waffen, aber bezahlen muss jemand anderer. Und die Amerikaner haben ja schon gesagt, wir wissen auch, wie man das Geld verwenden kann zu unseren Gunsten. Also wir würden ziemlich belämmert dastehen.
Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Herr Ferber, danke schön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Gerne, Herr Heinemann.